Es geht heute weiter im Kolosserbrief, Kapitel 3, Abvers 18. Das Thema ist, als Christ leben in Familie und Arbeit oder Schule, können wir auch sagen. Es geht also heute und überhaupt im Kolosserbrief geht es ja darum, wie ein Leben als Christ aussieht. Und auch wenn heute jemand hier ist, der noch kein Christ ist, so kann der Kolosserbrief auch eine große Hilfe sein. Einfach zu sehen, worauf man sich einlässt, wenn man Christ werden will. Und ganz wichtig ist, glaube ich, es geht beim Christsein nicht in erster Linie um ein Bekenntnis, um eine Lehre, um eine Mitgliedschaft in einer Gemeinde, um das Einhalten von Geboten und Regeln, um Nächstenliebe, um ein Weltbild, wie wir vorhin auch gesungen haben. Es geht auch nicht in erster Linie um Festhalten an irgendwelchen christlichen Wertvorstellungen. Es geht um viel mehr. Es geht nämlich darum, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, in dir, in mir leben möchte. Und darüber haben wir schon einiges gehört, auch im Kolosserbrief. Zum Beispiel im Kolosser 1, Vers 27, da ist ja von einem Geheimnis die Rede unter den Heiden, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist was Gewaltiges, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Der Christus, der Jesus, von dem es im Kolosser 2, Vers 9 heißt, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Wie ist es möglich, dass dieser große Gott, der größer ist als unsere ganze Welt, dass sich der für uns winzige Menschlein interessiert? Das hat auch der Schlunz gefragt, vielleicht kennt ihr den. Das Buch geht zurzeit recht rum in der christlichen Welt und ich finde es eine recht gute Serie für Kinder. Dieser Schlunz war jemand, der noch gar nichts von Gott wusste und der sich einfach über vieles Gedanken macht und der auch die Kindertante in der Kinderstunde schon oft aus der Fassung bringt, weil er so normale Fragen stellt und gar nicht so fromm einfach ist und gedrillt ist wie so manche christliche Kinder. Er hat auch gefragt, wie ist es möglich, dass dieser große Gott, er fragt zuerst, wie groß ist Gott? Und Kindertante sagt, ja, größer als die ganze Welt. Und dann stellt er sich das vor, dass er so groß ist. Und dann sieht er sich in dieser kleinen, so klein wie eine Ameise oder noch kleiner. Wie ist es möglich, dass sich dieser Gott für uns interessiert, dass er sogar seinen Sohn für uns hergegeben hat? Das kann man nicht erklären, ist einfach nur gewaltig. Aber das war auch für Paulus eine Tatsache, die auch immer wieder bezeugt. Christus lebt in mir. Vielleicht kennen manche Galater 2, Vers 20 auswendig. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Früher war mein dickes Ich auf dem Thron meines Lebens, aber jetzt hat Christus diesen Platz eingenommen. Mein alter Mensch ist gestorben, heißt es im Kolosser 3, Vers 3. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und damit sind auch all diese Begierden und Eigenschaften, die mit diesem alten Menschen zu tun haben, sind eigentlich auch gestorben. Kolosser 3, Vers 5 wird alles aufgezählt. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht, Götzendienst, Vers 8, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten, Vers 9, Lüge. Das alles kennen ja wir nicht mehr, oder? Euch ist leider diese Predigt abgegangen über Kolosser 3, den ersten Teil, weil das der Edi hätte halten sollen und der war ja die letzten zwei Sonntage nicht da. Ihr könnt es aber im Internet nachhören. Also mein alter Mensch ist gestorben und Christus kann nun in mir sein neues Leben leben. Und das sehen wir dann in Vers 12, wie das aussieht. Das hat was mit herzlichen Erbarmen zu tun, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ein Ertragen voneinander. Und es hat mit Liebe zu tun. Aber das gilt auch immer wieder im Glauben zu ergreifen oder anzuziehen, wie es im Vers 12 heißt im Kapitel 3. So zieht nun an als Gottes Auserwählte. Wir haben das nicht automatisch. Wir sind nicht automatisch voll Liebe. Wir brauchen immer wieder Gottes Hilfe, ein Anziehen dieser Liebe, die Gott uns schenkt. Genauso gilt es, das Gestorbensein immer wieder im Glauben anzunehmen. Ich habe schon Menschen kennengelernt, die haben das wirklich auch ganz persönlich für sich im Glauben genommen. Ich bin mit Christus gestorben. Ich denke an ein Zeugnis eines alten Bruders, er ist inzwischen schon beim Herrn. Er hat immer wieder gern erzählt aus der Nazi-Zeit, als sie vor die Gestapo vorgeladen wurden. Er war auch jemand, der den Hitlergruß nicht geleistet hat. Er hat gesagt, ich kann nicht Heil Hitler sagen, das Heil kommt von Jesus Christus. Und dann wurde er immer wieder vorgeladen. Und dann hat ihn ein Gestapo-Mann mal eine Pistole vor den Kopf gehalten, hat gesagt, ich kann sie augenblicklich töten. Und dieser Bruder hat ganz ruhig gesagt, sie kommen zu spät, ich bin schon gestorben. Ich weiß nicht, ob wir das auch so fest im Glauben nehmen, wie dieser Mann es genommen hat. Aber er hatte keine Angst vor dem Tod. Er hat gesagt, ich bin schon mit Christus gestorben. Es ist zu spät. Doch nun kommen wir zum eigentlichen Text für heute, Kolosser 3, Vers 18 bis Kapitel 4, Vers 1. Und wenn wir diese kurzen Verse lesen, dann behaltet mal im Hinterkopf, was ich zuerst gesagt habe. Es geht im Neuen Testament nicht in erster Linie um Gebote und Regeln, sondern um eine Beziehung, Christus in uns. Außerdem sind hier in diesen Versen ganz verschiedene Personengruppen angesprochen. Hier sind Ehefrauen angesprochen, Ehemänner, Väter, Knechte oder heute würde man sagen Angestellte und Herren oder Arbeitgeber, Chefs und so weiter. Es ist wie die Adresse auf einem Brief. Nur der darf öffnen, der vorne drauf steht. Ihr wisst alle, was Briefgeheimnis bedeutet. Es gibt manche Menschen, die interessieren sich nur für fremde Post und nicht für die eigene. Es geht heute darum, dass jeder seine eigene Post liest. Ich denke, wir kennen alle den Vers Matthäus 7, Vers 3, wo Jesus in der Bergpredigt sagt, was siehst du den Splitter in dem Auge deines Bruders und siehst nicht den Balken in deinem eigenen Auge? Es geht darum, dass wir unsere eigene Post lesen. Und wir wollen das heute einfach mal so praktizieren, auch wenn wir diesen Text lesen, unter Wahrung des Briefgeheimnisses. Und so bitte ich heute einige nach vorne, um den Text zu lesen. Eine Ehefrau, vielleicht kann die Hildegard nach vorne kommen, ein Ehemann. Gunnar, magst du mal nach vorne kommen? Er ist gleichzeitig auch Vater. Ein Kind oder eine Jugendliche, vielleicht Jojo, magst du nach vorne kommen? Einen Arbeiter oder Angestellten, Thomas. Und ich weiß nicht, gibt es hier noch einen Chef, einen Vorgesetzten unter uns? Dann komm einfach nach vorne, wenn du ein Vorgesetzter bist. Gibt es keinen? Sonst muss ich es selber machen. Oder gibt es einen heimlichen? Ja, dann fangen wir mal an zu lesen, Kolosser 3. Vers 18, Hildegard.
Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es gebührt in dem Herrn.
Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie.
Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig.
Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden.
Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens, als solche, die Gott fürchten. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat, und es gilt kein Ansehen der Person.
Ihr Herren, gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Soweit. Danke. Ich denke, es ist auch eine gute Übung fürs Bibellesen, dass wir auch immer überlegen, was will Gott mir sagen und nicht meinem Nachbarn oder meinem Ehemann, meiner Ehefrau, sondern dass ich die Bibel auch für mich lese. Deswegen habe ich das einfach mal ein bisschen so eindrücklich auch gemacht. Ja, wie geht's euch so, wenn ihr diese Verse lest? Oder wenn ihr euren Part lest? Ihr Ehefrauen und die ihr es vielleicht werden wollt, die Männer dürfen jetzt mal weghören. Ihr dürft euch einfach mal auf den nächsten Vers, Vers 19, dabei konzentrieren. Ein paar Worte für die Frauen zuerst. Ist es nicht unerhört, was wir jetzt gelesen haben? Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt in dem Herrn. Hier ist nur ein Vers für die Frau. Und dieser eine Vers, hier geht's nur um Unterordnung. Als ob eine Frau nichts anderes zu tun hätte, als sich unterzuordnen. Stimmt es nicht, dass die Bibel doch frauenfeindlich ist? Sowas im 21. Jahrhundert. Oder wie denkt ihr darüber? Liebe Schwestern und Ehefrauen, ihr seid unentbehrlich. Und genauso wichtig und wertvoll als die Brüder. Ihr werdet sogar hier als erstes genannt. Und ich glaube, ihr habt viele Vorzüge und Qualitäten, die den Männern oft fehlen. Ihr könnt vieles gleichzeitig tun und organisieren. Während die Männer oft nur eine Schublade nach der anderen aufmachen können und eins nach dem anderen abarbeiten. Ihr habt oft mehr Gefühl und könnt auch viel besser mitfühlen mit anderen. In der Familie seid ihr meistens das Herz, wenn der Mann das Haupt ist und die Krone auf dem Haupt. Viele Ehemänner wären ohne euch fast nicht lebensfähig. Und es gibt viele berühmte Männer, auch in der Vergangenheit, die es ihren Frauen zu verdanken haben, dass sie so berühmt geworden sind. Aber warum dann nur dieser Vers? Es geht in diesem Kapitel darum, dass Christus in unserem Alltag zu sehen ist. Kapitel 3, Vers 4 heißt es, wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Es geht darum, dass Christus offenbar wird. Und jeder von uns wird in diesen Versen auf einen Punkt aufmerksam gemacht. Gott will uns ja schließlich nicht überfordern, bei dem wir vielleicht noch Probleme haben. Liebe Schwester, könnte es vielleicht sein, dass du immer das letzte Wort haben musst? Wenn du Christ bist und dein Mann noch nicht, Könnte hier vielleicht auch manchmal das Problem liegen? Im 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 1, steht auch ein Wort für die Frauen. Da heißt es, gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden. Willst du deinen Mann gewinnen? Versuche es einfach mal ohne Worte. Wisst ihr, Unterordnung betrifft ja die Männer genauso wie die Frauen. Epheser 5, Vers 21 heißt es, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Hier sind die Männer genauso angesprochen. Aber es ist mal so, genauso wie auch im Arbeitsleben oder in anderen Gruppen in der Gesellschaft, es muss mal in wichtigen Entscheidungen, muss auch mal einer den Hut aufhaben, so sagt man hier manchmal. Wenn wir im Krankenhaus eine Wiederbelebung haben auf der Intensivstation, dann war es schon manchmal sehr chaotisch. Das ist immer so eine Aktion, da stehen viele Ärzte da, da stehen viele Schwestern und Pfleger da, Oberärzte kommen dazu und jeder weiß es besser. Und dann ist es manchmal so ein Durcheinander, oder war das früher manchmal so, dass keiner so richtig weiß, was man jetzt eigentlich macht, weil jeder möchte gern anschaffen. Und da haben wir mal gesagt, einer muss den Hut aufhaben. Das muss jetzt nicht der Beste sein. Das muss nicht der Oberarzt sein. Wir haben auch mal einen Hut gebastelt, den wir dann dem aufsetzen wollten. Es ist wieder eingeschlafen. Aber es ist einfach wichtig, dass zum Schluss doch einer sagt, was gemacht wird. Und dieser eine hat dann auch die Verantwortung. Er ist deswegen nicht besser. Und wisst ihr Frauen, ich verrate euch ein Geheimnis. Männer drücken sich manchmal gern vor Verantwortung. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, wenn es mal darum geht, in die Schule zu gehen und mit dem Lehrer zu sprechen, weil es Probleme gibt, das überlassen die Männer gerne den Frauen. Sie wollen nicht so gern Verantwortung übernehmen. Und da könnt ihr eure Männer ermutigen, Verantwortung zu tragen. Nun könnt ihr Frauen wieder abschalten, ihr Ehemänner. Ehemänner. Eine Botschaft in drei Worten. Liebt eure Frauen. Dann geht es noch weiter, seid nicht bitter. Dieses Bittersein, das zeigt sich oft dadurch, dass die Männer aufhören zu reden. Vielleicht kennt ihr das auch. Liebt eure Frauen. Auch wieder die Frage, warum nur diese eine Botschaft? Hat ein Mann nicht genug andere Sachen zu tun? Sieht keiner, was ich täglich so leiste? Lieber Bruder, Gott kennt auch deine Qualitäten. Gott sieht, was du auch noch tust, wenn du müde nach Hause kommst. Gott sieht, was du mit den Kindern alles unternimmst, wie du dich um vieles kümmerst, vielleicht um Finanzen, Versicherung, Steuern und so weiter. Du machst es auch wirklich ganz toll. Aber könnte es vielleicht sein, dass es an Liebe fehlt? Ist das vielleicht ein Wunderpunkt in unserem Leben? Was heißt es ganz praktisch, seine Frau zu lieben? Wir gehen auch nochmal in den Petrusbrief, 1. Petrus 3, Vers 7. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit einer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade und des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Einsichtig mit der Frau umgeben, ihr Ehre erweisen. Und hier steht sogar, dass unsere Gebete verhindert werden können, wenn wir so nicht leben. Was Liebe noch heißt, steht da so schön auch im 1. Korinther 13. Da möchte ich auch noch ein paar Verse lesen. 1. Korinther 13 ab Vers 4. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Also nichts von Pascha oder dergleichen. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Also ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, erduldet alles. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Und ein besonders eindrücklicher Vers noch aus dem Epheserbrief, Epheser 5, Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Ich denke, das ist schon gewaltig. Liebt eure Frauen, so wie Christus, der sich für die Gemeinde hergegeben hat. Also soll sich der Mann für die Frau hergeben. Das Gleiche, was wir über die Liebe gelesen haben, als Funktion, als Ehemann, das gilt natürlich auch, wenn wir Väter sind. Auch für die Väter haben wir gelesen, in Kolosser 3, ich gehe nochmal zurück, Vers 21, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig oder mutlos werden. Wenn wir Väter lieblos sind, wenn wir nur fordern und kritisieren bei unseren Kindern, wenn wir mit Zorn und Ablehnung reagieren, dann werden die Kinder zornig und rebellisch oder mutlos und scheu. Und wir sehen, dass wir Männer Liebe ganz besonders brauchen. Und das liegt auch nicht in unserer Natur, aber es liegt in Christus. Und wenn wir Christus haben, dann dürfen wir im Glauben auch seine Liebe anziehen. Wie wir es in Vers 12 bis 14 Kolosser 3 lesen. Und das ist keine einmalige Handlung, sondern ein tägliches Nehmen im Glauben. Herr, ich brauche heute auch deine Gnade und deine Liebe. Und nun, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Wie lange ist man eigentlich Kind? Bis 14, bis 16, bis zur Volljährigkeit? Im Grunde genommen ist man Kind, solange die Eltern leben. Und auch für uns als Kinder unserer Eltern gibt es wieder nur einen Punkt, der hier genannt wird, Gehorsam. Warum wieder nur dieses eine? Weiß Gott nicht, unter welchem Druck auch die Kinder stehen? In der Schule, Ausbildung, Prüfungen, Beziehungsstress, Freizeitstress, das kennen wir alles. Und weiß Gott nicht, wie altmodisch und verschroben manche Ansichten meiner Eltern sind? Ihr jungen Leute, Gott sucht keinen Kadavergehorsam, aber er sucht eine gehorsame, demütige und dankbare Einstellung den Eltern gegenüber. Und wenn wir das haben, das wird unserer Familie und uns selbst auch zum Segen sein. Und es wird Gott erfreuen. Gehorsam ist einfach ein Wunderpunkt bei Kindern. Es ist schwer, gehorsam zu lernen, gehorsam zu sein. Und deshalb wird gerade dieser Punkt aufgeführt. Und du darfst als Kind Jesus auch um Gnade bitten, gehorsam zu lernen. Und er wird dich dafür segnen. Und es ist ein gewaltiger Segen, der da verheißen ist. Im Epheser 6, Vers 1 heißt es, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Und jetzt kommt die Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Gewaltig. Ich denke, das sehen viele Kinder nicht. Wenn ich gehorsam bin, geht es mir erstens gut und zweitens lebe ich länger. So steht es hier. Und noch ein Satz zum Nachdenken. Wie sollen wir uns Gott unterordnen, den wir nicht sehen und den wir auch oft nicht verstehen, genauso wie unsere Eltern? Wie sollen wir uns dem unterordnen, wenn wir uns nicht mal Menschen unterordnen können, die wir sehen? Ich glaube, es wäre gut, als Kinder oder Jugendliche, dass wir auch gehorsam den Eltern gegenüber einfach mal als Übung, als Training sehen, um auch Gott gegenüber gehorsam zu sein. Ja, dann gehen wir über ins Berufsleben, zu den Knechten oder den Angestellten. Das war auch früher eine sehr große Gruppe, vielleicht 2/3. Vers 22, ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen. In einer anderen Bibelstelle heißt sogar noch, auch den Wunderlichen, den Komischen. Auch hier geht es um Gehorsam. Und auch hier mag es vielleicht sein, dass wir wieder sagen, ist das alles, was Gott sucht, Gehorsam? Sieht Gott nicht, was ich alles für meine Firma, für meinen Arbeitsplatz tue? Mein Engagement, die ganzen Überstunden, die ich schon gemacht habe, die Verbesserungsvorschläge, die dann auch umgesetzt worden sind und die auch die Firma wieder weitergebracht haben. Und dann ist doch so, dass ständig die Arbeit mehr wird und immer weniger wird geschätzt von dem, was ich tue. Und dann steht hier nur was von Gehorsam. Liebe Geschwister, Gott weiß um deine Situation. Und Gott weiß, dass vielleicht sogar manches auch schwer zu ertragen ist an deinem Arbeitsplatz. Du machst sicher eine super Arbeit. Und trotzdem will Gott auch hier Gehorsam oder Unterordnung. Aber nicht aus Menschengefälligkeit. Nicht um Menschen zu gefallen geht es dann weiter, sondern aus Liebe zu Gott. Es geht darum, dass auch dein Chef sieht, dass ein Christ anders lebt. Wir sind ein Brief Christi, sagt Paulus an einer anderen Stelle. Wir sind ein Brief Christi auch in der Arbeit. Deswegen geht es auch darum, für Jesus zu arbeiten oder für Jesus in der Schule zu sein, für Jesus zu lernen. Dann kann vielleicht Lernen und Arbeiten doch Spaß machen, wenn es für Jesus ist, auch wenn die Menschen uns sich nicht dankbar zeigen, uns gegenüber. Und ich habe selber öfters erlebt, wenn ich von Menschen enttäuscht bin und darüber enttäuscht bin, dass Menschen so wenig dankbar sind, auch gegenüber dem, was man für sie tut, dann liegt es meistens daran, ich habe meinen Dienst nicht für Jesus getan, sondern für Menschen, weil ich ihnen gefallen wollte und weil ich groß dastehen wollte. Aber Gott sieht nicht unsere Leistung, er sieht unsere Motivation, er sieht, warum wir etwas tun. Er sieht unsere Herzenshaltung. Und dann zum Schluss die Herren, die Chefs, die Arbeitgeber, die Selbstständigen. Manche sind beides gleichzeitig, Chef und Angestellter. Sie haben Menschen unter sich, sie haben Menschen über sich. Hier heißt es, wenn du Vorgesetzter bist, ihr Herren, gewährt euren Knechten oder Angestellten oder Mitarbeitern das, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Ihr Chefs habt es auch nicht leicht in dieser Zeit. Die Angestellten sind oft aufmüpfig. Es ist nicht mehr so wie früher, wo man einfach alles gemacht hat, was die Chefs gesagt haben. Die Angestellten fordern viel, aber sind manchmal gar nicht so sehr motiviert. Die Angestellten gehen vielleicht immer pünktlich nach Hause und du als Chef machst noch Überstunden, um irgendwas fertig zu machen, manchmal spät in die Nacht. Der Konkurrenzdruck ist hoch und steht sehr unter Druck, auch als Chef. Natürlich sieht es auch Gott, was du alles tust. Er sieht auch, wenn wir trotz allem noch großzügig die Gemeinde unterstützen und was für sie übrig haben. Aber eins scheint für Vorgesetzte besonders schwierig zu sein. Und da legt Gott den Finger darauf. Gib deinen Angestellten, deinen Mitarbeitern, und es gilt auch für die Familie, für Frau und Kinder, für Mann, gib ihnen, was recht und billig ist. Dürfen wir nicht falsch verstehen, was billig ist. Aber gib ihnen das, was unheimlich wichtig ist und was nicht mal viel kostet. Was könnte das sein? Bitte? Bitte? Dankbarkeit, Liebe, Wertschätzung, Lob, Offenheit, Ehrlichkeit, was kostet es? Nichts, total billig. Und trotzdem ist es so schwer, das weiterzugeben. Ich war mal in so einem Führungsseminar, da hat ein nichtgläubiger Mann gesprochen, aber schon jemand, den ich ganz toll finde es als Mensch. Er hat gesagt, als Vorgesetzter sind 4 M's ganz besonders wichtig. Man muss Menschen mögen. 4 M's. Ganz einfach. Man muss Menschen mögen oder lieben, kann man auch sagen. Ich habe auch manche Not, auch zurzeit besonders mit manchen Mitarbeitern, Vorgesetzten. Aber ich sehe es als Herausforderung, ihnen ein Stück weit Christus zu zeigen. Und ich selbst lerne, gerade durch diese schwierigen Menschen, lerne ich sehr viel und darf ihnen manches abschauen. Aber 3 Dinge sind mir da auch besonders wichtig gewesen die letzten Wochen. Ich muss die Menschen erstmal annehmen. Ich muss bereit sein, ja zu sagen, ja, ich will mit diesen Menschen zusammenarbeiten. Das ist bei Eheleuten genauso, auch wenn es mal kriselt. Ja, ich will. Wir wollen zusammenbleiben. Und dann will ich versuchen, in ihr Herz hineinzuschauen. Und in ihrem Herzen, da sind oft einmal ganz tiefe Wunden. Manchmal aus der Kindheit. Das sind Sachen, die sich richtig eingefressen haben, und die auch das Verhalten dieser Leute prägen. Und wenn man da mal dahinter schaut, kann man vielleicht manches verstehen, warum benimmt sich derjenige so. Und das Dritte ist, ehrlich zu sein und nicht hintenrum. Nicht über andere zu schimpfen, sondern immer wieder versuchen, mit diesen Menschen zu reden und auch ehrlich zu sein. Auch manchmal die Wahrheit zu sagen, auch wenn es hart klingt. Aber es wird trotzdem geschätzt von den Leuten, wenn wir nicht zu anderen gehen, sondern zu ihnen selbst. Ja, damit ist dieser Abschnitt zu Ende. Ich habe mir gedacht, auch als ich das gelesen habe, wir Deutsche, wir machen immer gern so Aufstellungen. Organigramm nennt man sowas. Ne? Wir sind ja auch ein Volk, die ständig Urkunden und Zertifikate austeilen und ganz genau wissen, wer ist besser als der andere. Und dann würden wir jetzt vielleicht auch so ein Organigramm machen, da oben steht Gott und Jesus und dann kommt der Mann und die Frau und die Kinder und so weiter. Aber so ist es nicht gemeint vom Herrn. Bei Gott sind alle Menschen gleich. Sie haben unterschiedliche Aufgaben, aber es ist jeder gleich. Es geht nicht um irgendwelche Abstufungen. Und es ist ganz wichtig, dass wir das sehen. Und eigentlich gehört auch der Vers 2 im Kapitel 4 noch zu diesem Text dazu. Da heißt es nämlich, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Seid ausdauernd im Gebet. Ihr Frauen, ihr Männer, ihr Kinder, ihr Angestellten, ihr Chefs, für jeden ist es wichtig, im Gebet zu stehen, zu Jesus zu kommen, mit der eigenen Unfähigkeit und von ihm die Hilfe zu erwarten, die Verbindung mit ihm zu pflegen, dauerhaft zu beten. Denn unser Alltag wird nur funktionieren, wenn wir in Christus bleiben. Einem Ungläubigen, einem Weltmenschen können wir das sowieso nicht aufdrücken, was hier steht. Das kann nur ein Gläubiger in Christus. Bist du im Herrn? Und noch ein Tipp zum Schluss. Wir alle sind Menschen, die auch versagt haben. In der Liebe, in der Ehrlichkeit, im Gehorsam, in der Wertschätzung. Wir sind verletzt worden und wir verletzen auch andere, immer wieder. Oft merkt man es gar nicht. Aber wo wir das zugeben, wo wir vergeben und bereit sind, einen Schlussstrich auch wieder unter etwas zu setzen und neu anzufangen, da ist Gottes Hilfe da und da geht's weiter. Und das wünsche ich mir und uns allen. Amen.